Je moderner eine Gesellschaft, desto säkularer werde sie. Das war lange Zeit die beinahe selbstreligiöse Überzeugung in den westlichen Gesellschaften, jedenfalls unter deren Liberalen und Aufgeklärten. Säkularisierung im Sinne des Verschwindens, wenigstens des Zurückdrängens von Religion, sei ein irreversibler Prozess. Dieser Glaube ist, wenn nicht gänzlich widerlegt, so doch erschüttert. Religion ist am Beginn des 21. Jahrhunderts von überraschender, kräftiger und dabei wahrlich höchst widersprüchlicher Vitalität. Das gilt sogar für das globale Christentum, das, wie vergleichende Untersuchungen zeigen, weltweit besonders intensiver Verfolgung ausgesetzt ist. Aber man muss ja nicht unterdrücken und verfolgen, was nicht Lebenskraft hat, was nicht als stark empfunden wird. Religion ist also Teil der Moderne. Der Religiöse ist offensichtlich nicht einfach unmoderner als der Areligiöse. Diese unübersehbare Tatsache widerspricht durchaus den Erwartungen der Säkularisten verschiedenster Spielart. Und sie gilt nicht nur für unseren Globus insgesamt, sondern auch für Europa und selbst für Deutschland, von dem wir fast täglich die Behauptung hören und lesen können, es sei ein säkulares Land geworden. Aber alle Zahlen, vom Zensus bis zum Religionsmonitor, zeigen etwas anderes. Je unter 30% Protestanten und Katholiken, Tendenz weiter sinken, circa 5% Muslime, circa 5% Angehörige anderer Religionsgemeinschaften, über 30% Konfessionslose leben in Deutschland. Die Ex-DDR, also Ostdeutschland, war und ist neben Tschechien, wie die Soziologen mitteilen, das religionsloseste Land auf dem Globus. Das ist sozusagen der einzige durchschlagende Erfolg des SED-Regimes. Zu den Ergebnissen des Monitors gehört auch, 85% der Menschen meinen, man solle gegenüber allen Religionen offen sein. Zugleich aber sieht eine Mehrheit in der zunehmenden religiösen Vielfalt auch ein Potenzial für Konflikte. Und gerade in jüngster Zeit empfinden viele, insbesondere den Islam als Gefahr, mindestens als Quelle von Beunruhigung. All solche Zahlen sind gewiss interpretationsbedürftig, aber sie lassen sich doch in dem Urteil zusammenfassen: Wir leben nicht einfach in einer säkularen Gesellschaft, sondern in einer religiös und weltanschaulich pluralen Gesellschaft. So wie auch Religionen selbst, ebenso wie Agnostizismus und Atheismus, individualistischer und also pluraler verstanden und gelebt werden. Es gibt nicht den einen, den religiösen oder areligiösen Deutungsrahmen sozialen und individuellen Lebens. Traditionen werden schwächer, Bindungen lockerer, Autoritäten haben weniger Wirkung, eine Situation der Unübersichtlichkeit und der Unsicherheit. Genau dies aber, diese religiös-weltanschauliche Pluralität, ist eine anstrengende Herausforderung für die Gesellschaft insgesamt, eine anstrengende Herausforderung für Religiöse wie für Religionslose gleichermaßen. Toleranz ist gefragt, Respekt, Anerkennung, damit Pluralismus friedlich gelebt werden kann, die aber sind alles andere als selbstverständlich. Man erinnere sich an die weltanschaulichen und religiösen Konflikte in den letzten Jahren, Streit um Moscheebauten, Streit um Kopftücher und Kruzifixe oder die Auseinandersetzung um Beschneidung. Und schauen wir ringsum, dann erscheint Religion mindestens, aber nicht nur, in Form des islamistischen Fundamentalismus als geradezu gefährliche, demokratiefeindliche Kraft. Die Reaktionen auf die brutalen Morde in Paris, ein Akt extremster Intoleranz, waren durchaus zwiespältig. Sie erinnern sich, Verteidigungs- und Meinungs- und Religionsfreiheit hier, Protest gegen Blasphemie anderswo und dann auch noch Köln, Ansbach, Würzburg, Chemnitz, Köthen, Dortmund und welche deutsche Stadt soll ich noch nennen? Wir ahnen, wir beobachten, dass sich nicht nur weit weg, sondern auch in unseren Ländern kulturelle und religiöse Konflikte häufen und verschärfen. Was ist passiert? Was geschieht gegenwärtig? Treten wir einen kleinen Schritt zurück. 28, 29 Jahre ist das erst her. Die friedliche Revolution, die Überwindung des Ost-West-Systemkonflikts, die Vereinigung Deutschlands und die Überwindung der Spaltung Europas. Und wir erleben schon wieder eine neue dramatische Wendung der Geschichte. Hunderttausende Flüchtlinge sind nach Europa, nach Deutschland gekommen, eine Bewegung, die vermutlich anhalten wird und die manche von einer neuen Völkerwanderung sprechen ließ. Sie trifft auf ein verunsichertes, zerstrittenes Europa, Deutschland und Österreich darin eingeschlossen. Keiner weiß ganz genau, wie viele und welche Veränderungen diese Entwicklung insgesamt bewirken wird. Vermutlich aber werden die Wirkungen der nun nicht mehr leugbaren Tatsache, dass Deutschland zum Beispiel wirklich ein Einwanderungsland geworden ist, werden die Wirkungen dessen viel folgenreicher sein als etwa die der Wiedervereinigung, über die wir in den letzten Wochen gerade wieder heftig debattiert haben in Deutschland. Und die Reaktion auf die Migrationsbewegung spaltet ja auch Europa insgesamt auf eine, die europäische Zukunft durchaus gefährdende Weise. Wir bemerken jedenfalls, dass unsere Gesellschaften sich durch Migration stark verändern. Sich auf diese Veränderung einzulassen, ist offensichtlich eine anstrengende Herausforderung. Sie erzeugt Misstöne und Ressentiments und macht vielen Einheimischen Angst, vor allem unübersehbar und unüberhörbar im östlichen Deutschland. Pegida ist nicht ganz zufällig in Dresden entstanden, ist dafür ein schlimmes Symptom. Die Wahlerfolge der AfD sind ein anderes. Vertrautes, selbstverständliches, soziale Gewohnheiten und kulturelle Traditionen, das alles erscheint vielen Menschen unsicher, geht scheinbar verloren. Individuelle und kollektive Identitäten werden in Frage gestellt durch das Fremde und die Fremden, die uns nahe gerückt sind, durch die Globalisierung, die offenen Grenzen, die Zuwanderer, die Flüchtlinge. Die Folgen sind soziale Abstiegsängste und Entheimatungsbefürchtungen, die sich in der Mobilisierung von Vorurteilen in Wut und aggressiven Protest ausdrücken. Genau das ist unsere demokratische Herausforderung und sie ist politisch-moralischer Art. Dem rechtspopulistischen, rechtsextremistischen Trend, der sichtbar stärker und selbstbewusster geworden ist, zu begegnen, zu widersprechen, zu widerstehen. Es geht dabei ganz wesentlich um eine kulturelle Auseinandersetzung und eben nicht nur um ein sozial-ökonomisches Konfliktgeschehen. Denn darauf müssen wir uns einstellen. Unser Land wird dauerhaft pluralistischer, also ethnisch und religiös und kulturell vielfältiger und damit widersprüchlicher werden. Der Pluralismus nimmt zu in einer entgrenzten Welt, in einer Welt der Menschen- und Fluchtbewegungen, der globalen Arbeitsteilung und der globalen Kommunikation und der weltweiten Kulturbegegnungen. Dieser Pluralismus wird keine Idylle sein, sondern steckt voller politisch-sozialer und religiös-kultureller Konfliktpotenziale. Und es ist nicht sicher. Wir können jedenfalls nicht sicher sein, dass zunehmende Vielfalt den sozialen Zusammenhalt tatsächlich befördert und nicht doch eher gefährdet. Wir können nicht ganz sicher sein. Wie wir mit diesen Konflikten umgehen, das entscheidet über die Zukunft unserer Freiheit, die Religionsfreiheit eingeschlossen. Das ist der Hintergrund, vor dem ich ein paar Bemerkungen machen will über das Verhältnis von Religion und pluraler Gesellschaft, von Kirche und säkularem Staat, zum Christsein in der Einwanderungsgesellschaft, von Freiheit und Toleranz. Und ich spreche, noch einmal will ich das betonen, auf der Grundlage der Erfahrungen, Probleme und Debatten in Deutschland. Erstens, für die Verhältnisse eines verschärften Pluralismus scheint mir der Rahmen, den das deutsche Grundgesetz bietet, sehr passend. Seit 1919, seit der Weimarer Verfassung, hat Deutschland keine Staatskirche oder Staatsreligion. In Klammern, nur in den 40 Jahren DDR gab es eine Art von Staatsersatzreligion, hat sich der Staat als Sinn- bzw. ideologiestiftende Instanz definiert. Die Folge war eine weltanschauliche Erziehungsdiktatur, die zum Glück gescheitert ist. Die Bundesrepublik Deutschland ist geprägt durch ein besonderes Verhältnis von Staat und Kirche und unterscheidet sich darin sowohl von Frankreich, von den skandinavischen Ländern, aber auch von den USA. Der Staat des deutschen Grundgesetzes ist weltanschaulich neutral. Er verficht selbst keine Weltanschauung, um so die Religions- und Weltanschauungsfreiheit seiner Bürger zu ermöglichen. Man hat dieses Verhältnis von Staat und Kirche als ein Verhältnis der respektvollen Nicht-Identifikation bezeichnet. Durch diese Zurückhaltung gibt der Staat ausdrücklich Raum für die starken Überzeugungen seiner Bürger, die die Zivilgesellschaft prägen und damit auch den Staat tragen. Er ist also kein säkularistischer Staat, also auch kein Staat, der einen säkularen Humanismus vorzieht und fördert und Religion aus der Öffentlichkeit verdrängt, wie es etwa Laizisten wünschen und auch eine, wie ich den Eindruck habe, Mehrheit der veröffentlichten Meinung möchte. Die Religion, die Kirchen sollten sich gefälligst zurückhalten. So etwa hat eine bekannte deutsche Schriftstellerin vor einiger Zeit an die Religionsgemeinschaften die Forderung gerichtet, wörtlich die Säkularität des Landes zu achten und mit Blick auf einen tatsächlich oder vermeintlich integrationsunwilligen Islam formulierte sie: Wenn die religiösen Ansprüche der Muslime mit dem Gleichheitsgebot des Grundgesetzes kollidieren, müsste man die Privilegien der christlichen Kirchen beschränken, um den Zugriff des Islam auf das öffentliche Leben von uns allen zu verhindern. Eine paradoxe Argumentation. Die Angst vor dem Islam wird gegen alle öffentliche Religion gerichtet. Ich vermute, das ist eine verbreitete Stimmung in Deutschland, vielleicht auch in Österreich. Die grundgesetzliche, die verfassungsrechtlich garantierte Religionsfreiheit dagegen ist die Aufforderung an die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, also nicht nur an die christlichen Kirchen, sondern auch an andere Weltanschauungsgemeinschaften und ihre Mitglieder, aus dem Raum des Innerlichen, des bloß Privaten herauszutreten und den Gemeinsinn mitzuformen, an der Gesellschaft mitzubauen, also öffentlich zu wirken und insofern weltlich zu werden. Mit anderen Worten: Der moderne Staat ist säkular nicht dadurch, dass er Religionen ausschließt, sondern dass er die Koexistenz einer Vielfalt religiöser wie areligiöser Überzeugungen ermöglicht. Weil der Staat des Grundgesetzes nicht alles selbst erledigen kann und will, lädt er dazu ein, dass die Bürger aus ihrer jeweiligen Überzeugung heraus und nach gemeinsamen Regeln subsidiär zusammenwirken, über religiöse und kulturelle Unterschiede hinaus, gemeinsam das soziale und kulturelle und politische Leben gestalten. Diese Einladung auszuschlagen, sollte für Christen undenkbar sein. Sie gilt ebenso auch für Juden, Muslime, Atheisten, Agnostiker. Zweitens, für den Zusammenhalt einer pluralistischen Demokratie, einer widersprüchlichen, vielfältigen Gesellschaft, reicht nach meiner Überzeugung nicht das allein aus, auf das ganz selbstverständlich zunächst hingewiesen werden kann und muss: die gemeinsame Sprache, die Anerkennung von Recht und Gesetz, der vielgerühmte und gewiss notwendige Verfassungspatriotismus, auch nicht die Beziehungen, die die Gesellschaftsmitglieder über den Markt und den Arbeitsprozess miteinander eingehen, nämlich als Arbeitskräfte und Konsumenten. Auch das Beziehungsgeflecht, das wir über diese beiden Rollen erzeugen, reicht offensichtlich nicht aus, den Zusammenhalt einer so widersprüchlichen Gesellschaft zu garantieren. Über die all die Selbstverständliche und Notwendige hinaus bedarf es, so meine ich, grundlegender Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen in dem, was wir Maßstäbe, Normen oder mit dem vielgebrauchten Wort Werte nennen. Es bedarf tendenziell gemeinsamer Vorstellungen von der Freiheit und ihrer Kostbarkeit, vom Inhalt und Umfang von Gerechtigkeit, vom Wert und der Notwendigkeit von Solidarität, gemeinsamer oder wenigstens verwandter Vorstellungen von sinnvollem, gutem Leben, von der Würde jedes Menschen, von der Integrität der Person, von Respekt und Toleranz. Und es bedarf wohl auch eines Minimums gemeinsamer geschichtlicher Erinnerungen und kultureller Kenntnisse. Dieses nicht unmittelbar politische, sondern ethische und kulturelle Fundament gelingender Demokratie, das ist nicht ein für alle Mal da, sondern es ist gefährdet, ist umstritten, kann erodieren, es muss immer wieder neu erarbeitet werden, es muss weitergegeben, vitalisiert, vorgelebt, erneuert werden. Das ist der Sinn des unendlich oft zitierten Satzes des ehemaligen deutschen Verfassungsrichters Ernst Wolfgang Böckenförde. Und dieser Satz heißt: Der freiheitliche, säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er nicht selbst garantieren kann. Die Verantwortung für diese Voraussetzungen, für dieses ethische und kulturelle Fundament unseres Zusammenlebens tragen über die spezielle Zuständigkeit des Bildungssystems hinaus alle Bürger, aber insbesondere die kulturellen Kräfte einer Gesellschaft und darin eben auch und in besonderer Weise Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und also auch und selbstverständlich die christlichen Kirchen. Gewiss nicht sie allein in einer pluralistischen Gesellschaft, nicht die Christen und die religiösen Menschen allein und selbstverständlich nicht so, dass die Kirchen noch triumphalistisch daherkommen könnten, sondern sie müssen sich in einer pluralistischen Gesellschaft als Dialogpartner verstehen, sich in die Debatte, ja auch in den Streit einbringen. Aber die Kirchen, die Christen sollten dabei auch nicht leise treterisch und nicht ängstlich sein, die eigene Sache zu vertreten. Deren Überzeugungskraft hängt allerdings immer mehr davon ab, ob und inwieweit sie fähig sind zu selbstkritischer Reflexion und Praxis. Das gilt zumal für die katholische Kirche nach der moralischen Katastrophe des Missbrauchsskandals. Ihre zukünftige Glaubwürdigkeit und ob ihr künftig überhaupt noch jemand zuzuhören bereit ist, wird ganz wesentlich davon bestimmt sein, wie konsequent, wie ehrlich und konsequenzenreich sie mit diesem Skandal umgeht. Die Aufklärung wird nicht mehr nur Sache der Kirche selbst sein können. In einer offenen Gesellschaft wird eine geschlossene, sich abschließende Institution immer weniger eine positive Rolle spielen können. Drittens, die für Religion und auch für dem Humanismus verpflichtete Weltanschauungsgemeinschaften wesentliche Dimension der Nächstenliebe kann nur konsequent gelebt werden, wenn sie bis in die Sphäre des Politischen reicht und nicht davor Halt macht. Vor diesem Hintergrund zu verlangen, dass Religion allein Privatsache sein dürfe und nicht mehr, das sollten Christen und auch Juden und Muslime und andere Religionsgemeinschaften sich nicht gefallen lassen. Gewiss ist Religion insofern Privatsache, als sie selbstverständlich Sache der freien persönlichen Entscheidung des Einzelnen ist. Aber zu verlangen, sie müsse auch im privaten, nicht öffentlichen Raum bleiben. Sie dürfe keine öffentliche Existenz, keinen politischen Wirksamkeitsanspruch haben, das verlangte eine Verfälschung von nicht nur christlicher Religion. Ich zitiere aus einem Urteil des deutschen Verfassungsgerichtes: Die Religionsfreiheit beschränkt sich nicht auf die Funktion eines Abwehrrechtes, sondern gebietet auch im positiven Sinn Raum für die aktive Betätigung der Glaubensüberzeugung und der Verwirklichung der autonomen Persönlichkeit auf weltanschaulich-religiösem Gebiet zu sichern. Zitat Ende. Bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels im Jahr 2015, vielleicht erinnern sich manche, hat Navid Kermani, der wunderbar deutsch-iranische Schriftsteller und Theologe, am Ende seiner beeindruckenden Dankesrede in der Frankfurter Paulskirche die Anwesenden aufgefordert, sich zu erheben zu einem Gebet der Solidarität für vom Islamischen Staat im Irak Entführte. Er hat diese Bitte mit dem erklärenden, fast entschuldigenden Satz verbunden: Was sind denn Gebete anderes als Wünsche? Trotzdem hat dies zu einer kleinen Kontroverse geführt, die durchaus verräterisch ist, wie ich meine. In der Süddeutschen Zeitung wurde Kermani ein wörtlich unerträglicher Übergriff an einem Ort konfessionsloser zivilreligiöser Feierstunden vorgeworfen, und zwar durch dessen Wechsel von der Rede ins Register Gebet. Die Religionsfreiheit gebiete es, so der Journalist, der Autor, das Gebet den einzelnen Bekenntnissen zu überlassen, und Jürgen Habermas zitierend: Die gläubigen Bürger sollten gewissermaßen gefälligst ihre religiösen Überzeugungen in eine säkulare Sprache übersetzen. Der journalistische Kritiker verrät ein Verfassungs- wie Religionsverständnis, das ich für problematisch halte. Religion wird ins apolitische stille Kämmerlein verbannt, im Sinne eines radikalen Laizismus habe sie im öffentlichen Raum nichts zu suchen. Ein solches Verständnis wird dem Anspruch von Religion nicht gerecht und entspricht auch nicht der deutschen Verfassungstradition, die eben nicht laizistisch geprägt ist. Und es kann sich übrigens auch nicht auf Jürgen Habermas berufen, der ausdrücklich formuliert, ich zitiere ihn jetzt, wörtlich: Die Antwort, die der Laizismus gibt, ist unbefriedigend. Die Religionsgemeinschaften dürfen, solange sie in der Bürgergesellschaft eine vitale Rolle spielen, nicht aus der politischen Öffentlichkeit verbannt werden. Religiösen Bürgern und Religionsgemeinschaften muss es freistehen, sich auch in der Öffentlichkeit religiös darzustellen, sich einer religiösen Sprache und entsprechender Argumente zu bedienen. Und dann, ein klassischer Habermas-Satz kommt jetzt, das universalistische Anliegen der politischen Aufklärung erfüllt sich erst in der fairen Anerkennung der partikularistischen Selbstbehauptungsansprüche religiöser und kultureller Minderheiten. Das, meine Damen und Herren, ist nach meiner Überzeugung die eigentliche Herausforderung von zunehmendem religiös-weltanschaulichen Pluralismus. Nicht Atheismus, nicht Laizismus ist die Antwort auf Religion und Weltanschauung im Plural, sondern eine Zumutung anzunehmen. Diese Zumutung besteht darin, sich der Anstrengung unterziehen zu müssen, das eigene zu kennen. Ich zitiere sonst in anderen Zusammenhängen gerne Hölderlin, das ist ein Brief an Böhlendorf für die anwesenden Germanisten. Und dieser Satz heißt: Das eigene muss so gut gelernt sein wie das Fremde. Dieser Satz scheint mir, wird immer wichtiger. Also, die Anstrengung, das eigene zu kennen, zu vertreten und zu übersetzen, den anderen zu verstehen zu suchen und eine gemeinsame Sprache zu finden. Noch einmal Habermas, wörtlich: In der Rolle von demokratischen Mitgesetzgebern gewähren sich alle Staatsbürger gegenseitigen grundrechtlichen Schutz, unter dem sie als Gesellschaftsbürger ihre kulturelle und weltanschauliche Identität bewahren und öffentlich zum Ausdruck bringen können. Viertens, so sehr der moderne Verfassungsstaat ein säkularer Staat ist, so wenig handelt es sich bei ihm um ein antireligiöses Projekt. Mit Gott keinen Staat zu machen, wie so die saloppe Formel heißt, also die Trennung von Staat und Kirche, die Unterscheidung von Politik und Religion zu respektieren und zu praktizieren, heißt also nicht, Darf also nicht heißen, Religion zur reinen Privatsache zu machen, sie also aus der politischen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit entfernen zu wollen. Darum genau aber geht der Streit dieser Tage. Wie sichtbar darf Religion sein? Wie politisch wirksam darf sie werden? Welche Sichtbarkeit von Religion darf der Staat zulassen, welche verbieten? Welche politische Einmischung darf und muss der Staat sich verbieten und welche soll er zulassen? Die Rufe nach Verboten sind ja überlaut. Kopftuch, Burka, Burkini, Beschneidung, Kreuz, alles Anlässe für Aufregung und Verbotsrufe. Darf aber, ist meine Frage, Gegenfrage, die Verteidigung von Liberalität in illiberale Praxis umschlagen? Ich denke, nein. Die Verbannung des Religiösen aus der Öffentlichkeit wäre nur ein Zeichen von Angst. Ein forcierter Laizismus würde zu einem Kulturkampf führen, der pluralismusfeindliche Züge trägt. Die Verteidigung der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates darf eben nicht zur Privilegierung von Religionslosigkeit führen. Im Gegenteil, der neutrale Staat hat die Pflicht, Religionsfreiheit im umfassenden Sinn zu gewährleisten. Er darf also auch nicht den Eindruck zulassen, dass die negative Religionsfreiheit der vornehmere, wichtigere Teil von Religionsfreiheit sei und deshalb bevorzugt zu schützen wäre. Es gibt kein verfassungsrechtlich verbrieftes Recht, nicht von der Religion bzw. Weltanschauung der anderen, der Mitbürger, behelligt zu werden. Der neutrale Staat darf in seiner Praxis nicht religiöse Symbole in der Öffentlichkeit schlechter stellen als nicht religiöse. Ja, er sollte nicht einmal das Fehlen religiöser Symbole privilegieren. Allerdings darf er auch nicht religiöse Symbole instrumentalisieren, etwa für parteipolitische, wahlpolitische Zwecke, wie zuletzt in Bayern geschehen. Und hier an der Wiener Universität betone ich, dem konfliktträchtigen, religiös-weltanschaulichen Pluralismus sollte der religionsneutrale Staat nicht durch institutionelle Bilderstürmerei begegnen, durch Säuberung öffentlicher Räume von religiösen Symbolen. Er hat weder das Recht noch die Pflicht zur Nivellierung faktischer religiöser Pluralität, etwa zugunsten einer religionslosen bzw. religionsverbergenden Neutralität. Fünftens, tätiges Zeugnis, Caritas und Diakonie gehören zum Wesen von Kirche, von Religion. Sie sind aber notwendig mehr als individuelle und gewiss löbliche Mildtätigkeit. Sie sind eben auch Einmischung in den demokratischen Streit. Nicht so sehr als parteipolitische Stellungnahme, sondern vielmehr als Widerspruch oder Zustimmung, wenn es um Grundfragen des Lebens, des Zusammenlebens geht. Mögen auch viele Bürger den Kirchen nicht mehr folgen, deren moralische Unterweisung für ihr persönliches Leben nicht mehr für so wichtig halten. Die Erwartung an die Kirchen, sich zu äußern, wenn es um Grundfragen des Lebens und des Zusammenlebens geht, diese Erwartung ist ausweichlich vieler demoskopischer Untersuchungen immer noch erheblich. Und Sie sollten sich auch nicht irritieren lassen, die Kirchen, dass für viele Menschen die Kirchen bestenfalls noch, wie ein Journalist so treffend formuliert hat, Anstalten der stellvertretenden Moral sind. Die sollen vorleben, was mir fremd geworden ist. Eine widersprüchliche Erwartung, wahrlich, aber doch eine Erwartung an die Kirchen. Die Kirchen und Religionsgemeinschaften ihrerseits können sich der Öffentlichkeit und dem Dienst an der Gesellschaft gar nicht entziehen und wollen es vernünftigerweise auch nicht. Ein Blick in die soziale und politische Realität zeigt, unsere Gesellschaft und eben auch der demokratische Staat leben vom Engagement seiner Bürger, leben von der Motivation, das eigene Interesse immer wieder neu auf das Gemeinwohl hin zu relativieren und zu übersteigen. Und dabei spielen Angehörige von Religionsgemeinschaften eine gewichtige Rolle. Sozialwissenschaftliche Studien belegen immer wieder, dass christliche Religionen über Identitäts- und Statusgrenzen hinweg integrierend wirkt und brückenbildendes Sozialkapital bildet, also eine bedeutende Quelle sozialer Verantwortung ist. Religiösen Menschen kommt demnach eine für den gesellschaftlichen Zusammenhalt unersetzliche Funktion zu. Dies zu betonen, bedeutet keinen Ausschließlichkeitsanspruch zu erheben und übersieht nicht die integrativen Leistungen anderer Weltanschauungsgemeinschaften. Aber als Politiker füge ich hinzu, dass der säkulare demokratische Staat sehr dumm wäre, wenn er auf dieses Potenzial verzichten wollte. Selbstbewusst darf man wohl sagen, Christen und Kirchen haben Staat und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland und ebenso gewiss auch Österreichs mitgestaltet durch ihr politisches Engagement, ihre sozialen Leistungen, ihre Bildungsarbeit, ihre moralischen Interventionen. Das Christentum ist ein prägender Teil unserer Länder und diese sind bei allen Unzulänglichkeiten ganz gut damit gefahren. Sie haben vom Engagement der Christen durchaus profitiert und sie profitieren zunehmend auch vom Engagement der Juden wieder und der Muslime mehr und mehr. Der weltanschaulich neutrale demokratische Staat bleibt auf Menschen angewiesen, die sich in Weltanschauungs- und Religionsfragen nicht neutral verhalten, die sich aber ausdrücklich auf Fairness und Friedfertigkeit im Verhältnis zueinander verpflichten lassen, worauf der Staat mit seinen Gesetzen zu achten hat. Diese nicht neutralen Bürger machen den Staat mit ihrem Gottesglauben oder ihrem Unglauben. Sechstens. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, das sagt sich ganz leicht. Sie ist aber, ich wiederhole mich, keine Idylle, sondern eine Zumutung. Eine freie Gesellschaft ist keine gemütliche Gesellschaft. Denn mit Pluralismus ist gemeint die konfliktreiche, strapaziöse Vielfalt von Überzeugungen, Weltbildern, Wahrheitsansprüchen, Wertorientierungen, Lebensweisen, sozialen Lagen, kulturellen Prägungen. Wie lässt sich die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die kulturelle und religiös-weltanschauliche Vielfalt in unserer Gesellschaft ertragen oder viel besser leben, ohne Ängste, ohne Ausgrenzungen, ohne Unterdrückung und Gewalt, ohne religiös-weltanschauliche Toleranz ist dieser Zusammenhalt gewiss nicht zu haben. Und erst in solcher Gesellschaft ist Toleranz geradezu existenziell nötig. In weltanschaulich homogener Gemeinschaft ebenso wenig, in einer totalitären Gesellschaft bräuchte man sie nicht. Erst in einer Gesellschaft der Differenz erweist sich Toleranz als notwendige und zugleich ziemlich anstrengende Tugend, die aber eben nicht immer schon da ist, um die man sich kümmern muss, die man lernen muss, auch und gerade, wenn Religions- und Meinungsfreiheit von Staats wegen also verfassungsmäßig garantiert sind. Toleranz aber ist eine herbe Tugend, denn anders als ihr populäres Missverständnis ist sie eben nicht laissez-faire, Indolenz, Desinteresse, Gleichgültigkeit, Beliebigkeit. Bei der Toleranz als einer Tugend der praktischen Vernunft geht es um die schwierige Verbindung von eigenem Wahrheitsanspruch mit der Anerkennung des Wahrheitsanspruchs des anderen. So verstanden ist Toleranz eine unersetzliche Demokratie von Gerechtigkeit, so wie ich sie jedenfalls als Demokrat, Sozialdemokrat verstehe, Gerechtigkeit als gleiche Freiheit. Toleranz ist Zentrum einer gelebten Kultur der Anerkennung gleicher Lebens- und Freiheitsrechte in einer pluralistischen Gesellschaft, eine Herausforderung für Religiöse wie für Religionslose gleichermaßen. Siebtens. Wir Christen sind, wie auch Juden, Muslime und Angehörige anderer Religionsgemeinschaften und ebenso auch Agnostiker und Atheisten, aber bleiben wir bei den Religionen, wir sind Teil dieses Pluralismus. Wir stehen nicht über ihm, haben keinen Ort außerhalb. Das ist für mich auch der vernünftige und in diesem Sinne dann nicht triviale Sinn des nun vielfach wiederholten Satzes, der Islam gehört zu Deutschland. So wie geschichtlich selbstverständlicher Christentum und Judentum und die Aufklärungstradition zu Deutschland gehören. Was bedeutet aber dieses kleine Wörtchen gehört wirklich? Werden wir diesem anspruchsvollen Satz, gehört zu Deutschland, zu Österreich, durchhalten können in unserem Land angesichts so vieler Menschen muslimischen Glaubens, muslimisch-arabischer Kulturprägung, die zu uns gekommen sind, angesichts von Ängsten und von Konflikten? Die deutsche Gesellschaft hat sich durch Migration stark verändert und wird sich weiter verändern. Immer mehr zu uns gekommene Menschen nehmen für sich in Anspruch, als Bürger dieses Landes diesen Wandel mitzugestalten. Es geht um die fundamentale Aushandlung von Rechten, von Zugehörigkeit, von Teilhabe und von Positionen. Das ist das neue Deutschland. Es handelt sich und seine Identität gerade postmigrantisch neu aus. So hat es Naika Furutan, die Berliner Migrationswissenschaftlerin, formuliert. Dieser Prozess, ich wiederhole mich, ist offensichtlich eine ziemliche Herausforderung. Erzeugt Misstöne und Ressentiments, macht vielen Menschen Angst, erzeugt Unsicherheit. Und eine diffuse Abwehr von Religionen greift um sich. Islamisierung des Abendlandes heißt die Gefahr auf den Straßen Dresdens. Man muss dabei wissen, dass die Pegida-Anhänger meistens konfessionslos sind, aber das christliche Abendland auf ihre diffuse Weise vor der islamischen Religion verteidigen wollen. In den Feuilletons ist die Rede von den monotheistischen Religionen als gewaltfördernd, als Brandstifter und Brandbeschleuniger. Ohne die Religionen wäre die Welt friedlicher, ist ein geläufiger Glaubenssatz unter den intellektuellen Eliten, die dabei eines vergessen, nämlich die ziemlich arreligiösen Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot. Eine religionsfeindliche Stimmung breitet sich aus. Die Verteidigung von Liberalität schlägt um in illiberale Praxis. Man denke an die Verbotsforderungen verschiedenster Art, etwa in Frankreich, Stichwort Burkini, in Deutschland Burka-Verbot und auch hier im Lande höre ich gelegentlich Verbotsforderungen verschiedenster Art. Die Religion sei eben die beste, die man weder sieht noch hört. Ein sehr bequemes Verständnis von Freiheit. Aber die Frage nach der Gefährlichkeit von Religion, nach ihrem Gewaltpotenzial, ist ja durchaus ernst zu nehmen. Auch wenn sie gegenwärtig Judentum und Christentum nicht unmittelbar zu treffen scheint, nein, nicht unmittelbar betrifft, weil zumal das Christentum eine durchaus mühselige Geschichte der Mäßigung und des Erwerbs von Toleranzfähigkeit hinter sich hat. Wie geht das aber angesichts der allabendlichen Fernsehnachrichten über unter Berufung auf den Islam begangene Gewalttaten, die Unterscheidung von Islam und Gewalt festzuhalten, sie immer neu zu betonen, ohne einen sippenhaftartigen Bekenntniszwang gegenüber den heimischen Muslimen auszuüben und ohne die frustrierende ständige Distanzierungsaufforderung an unsere muslimischen Nachbarn? Das gilt erst recht nach den Pariser Mordtaten, den Kölner Schandtaten und den alltäglichen Berichten von Flüchtlingen, Straftaten von Flüchtlingen und ihren emotionalen Wirkungen. Wie bleibt trotz all dieser auf uns eindringenden Nachrichten, wie bleibt die notwendige Differenzierung möglich? Die notwendige Differenzierung. Andererseits, die ständige Wiederholung der beschwörenden Abwehrformel, das alles hat nichts mit dem Islam zu tun, sie hat, fürchte ich, gegenteilige Wirkung bei nicht wenigen. Denn das ist ja leider Teil der täglichen Nachrichten. Die Terroristen sind nun mal Muslime, beziehungsweise, und viel genauer, sie behaupten es zu sein und berufen sich unüberhörbar und unübersehbar auf den Koran und missbrauchen den Koran zur Begründung von Gewalt, als würden wir Christen das nicht aus unserer Geschichte kennen. Es gibt eine friedliebende Deutung des Korans, aber auch eine gewalttätige, sagt der islamische Theologe Murad Korchide aus Münster. Und Ahmad Mansur, der Berliner Muslim, hat in einem Spiegel-Essay vor einiger Zeit geschrieben: Wenn Kanzlerin Angela Merkel sagt, der Islam gehört zu Deutschland, dann möchte ich Sie fragen, welcher Islam? Muslime gehören zu Deutschland, zweifellos. Aber mein Islam ist ein anderer als der Islam der Hassprediger, ein Islam, der nicht in eine Demokratie gehört. Zitat Ende. Tja, einen freiheitsfeindlichen Islam, einen militanten Islamismus können wir nicht tolerieren, um des friedlichen Zusammenlebens willen, um des friedlichen Pluralismus willen. Ein solcher Islam gehört nicht zu Deutschland, nicht zu Österreich. Wenn wir also Ja zum Islam als einem Teil unserer Gesellschaft sagen, dann erlaubt und verlangt dieses Ja dann auch Fragen. Fragen nach einer Reform des Islam, nach seiner Vielfalt, seiner inneren Differenzierung, seiner Theologie, nach den Unterschieden zwischen einem europäischen, deutschen, österreichischen Islam und dem Islam etwa in Saudi-Arabien oder anderen islamisch bestimmten Staaten ohne Religionsfreiheit. Die Überwindung von Ängsten und Vorurteilen gegenüber dem Islam hierzulande ist gewiss eine gemeinsame Aufgabe der Religionsgemeinschaften, also auch von uns Christen und der demokratischen Gesellschaft insgesamt. Sie ist es auch für Atheisten und Agnostiker, die nicht so tun können, als ginge sie das nicht an. Wenn diese denn gegenüber dem Islam, also den Muslimen, nicht nur ein Verhältnis gnädiger, herablassender Duldung, sondern wirklichen Respekts einnehmen wollen. Das wäre Toleranz. Es ist aber ganz wesentlich auch eine Aufgabe der muslimischen Gemeinschaften selbst und ihrer Imame und Sprecher und ihrer Offenheit und Gesprächsbereitschaft. Achtens, wir haben noch viel Verständigungsarbeit vor uns, damit Toleranz und Respekt gelebt wird und nicht bloße gnädige Duldung. Es wird sehr anstrengend bleiben und werden. Denn es geht darum, wechselseitige Zumutungen friedlich zu ertragen und freundlich mit ihnen umzugehen. Nur einige Beispiele, ganz alltägliche, Allerweltsbeispiele. Christen, Juden und Konfessionslosen wird zugemutet, dass Muslime noch mehr Moscheen bauen, dass sie zu Ramadan sichtbar fasten, dass muslimische Frauen freiwillig Kopftuch tragen, dass es auch Lokale ohne Alkohol, dafür aber mit Halalfleisch gibt, dass die Vorstellungen über die Familie oft sehr konservativ sind. Die Muslime ihrerseits haben zu akzeptieren, dass die Freiheit für alle gilt, auch für die Frauen, die nicht unter dem Patriarchat leben möchten, also auch für Schwule, für Religionskritiker, für andere Religionen und Bekenntnisse. Die Muslime müssen respektieren, dass die Gesetze der Religion nicht über den Gesetzen des Staates stehen, sondern in diesen ihre Grenzen finden, um des Zusammenlebens willen. Und sie müssen lernen, dass Islamkritik nicht gleich Islamfeindschaft ist, so wie auch Christen zu lernen hatten, dass Religionskritik selbstverständlicher Teil einer pluralistischen Kultur ist. Das heißt aber konkret, immer wieder neu und im Streit ist auszuhandeln, was verträglich und vernünftig ist. Darf eine Grundschullehrerin im Unterricht ein Kopftuch tragen? Ein zäher Berliner Streit bis vor Gerichte? Muss man hinnehmen, dass strenge Muslime Frauen nicht die Hand geben? Erscheint vielmals ein Ärgernis. Wie fundamentalistisch verstehe ich dieses Ärgernis? Darf man Tiere ohne Betäubung schächten? Welche Mitsprache sollen muslimische Verbände beim Religionsunterricht haben? Wo verläuft die Grenze zwischen arrangierter Hochzeit und Zwangshochzeit? Darf man sein Kind vom Schwimmunterricht abmelden, weil es andere Kinder in Badehose sehen könnte? In Sachen Burkini, Burka, Niqab ist der Streit schon heftigst im Gange. Ich fürchte mich vor parteipolitischer Instrumentalisierung solchen Streits. Und ich glaube nicht, dass wir den Streit durch flotte Verbote vermeiden können. Um es noch einmal grundsätzlich zu sagen, alle, Christen, Juden, Muslime, Atheisten, Agnostiker und so weiter, Einheimische wie zu uns gekommene, wir alle werden uns immer wieder der Debatte stellen müssen, was begrenzt kulturell, religiös, weltanschauliche Selbstbestimmung, was ist das verpflichtend Gemeinsame, worauf gründen wechselseitige Anerkennung und Gesprächsfähigkeit und Gesprächsbereitschaft der Verschiedenen, was ist Toleranz, wie weit muss, wie weit darf sie gehen, wo ist ihre Grenze? Brauchen wir wirklich immer Verbote? Wie vergewissern wir uns das gemeinsam, damit wir Vielfalt nennen, damit wir Vielfalt friedlich leben können? Darum geht es. Darum muss es gehen, egal wie wir es nennen. Ob Leitkultur, ein irgendwie belasteter Begriff, oder zivilbürgerliche Kultur, gemeinsame Bürgerschaft, reicht dies? Oder wie ich es nenne, das nicht politische, sondern ethische und kulturelle Fundament gelingenden Pluralismus. An diesem Fundament haben die Christen, die Religiösen, die Kirchen und die Religionsgemeinschaft mitzubauen. Das ist ihre Pflicht und ihre Chance zugleich. Und um es deutlich zu sagen, das Selbstverständliche zu sagen, Antisemitismus, Rassismus, Homophobie, Unterdrückung der Frau, religiöse Intoleranz, das sind keine Beiträge zu diesem Fundament. Sie zerstören es vielmehr, egal ob sie von Zuwanderern aus der arabisch-islamischen Welt oder von Menschen aus dem eigenen Land, von Pegida bis AfD oder FPÖ, ausgedrückt werden. Integration, die große Herausforderung der nächsten Jahre, verlangt zwei Blickrichtungen. Sie ist eine doppelte Aufgabe. Die zu uns Gekommenen sollen, sofern sie hier bleiben können und wollen, heimisch werden im fremden Land. Und den Einheimischen soll das eigene Land nicht fremd werden. Beides ist gleich wichtig. Heimisch werden und heimisch sein heißt, die Chance zur Teilhabe an den öffentlichen Gütern des Landes zu haben, also an Bildung, Arbeit, sozialer Sicherheit, Demokratie und Kultur partizipieren zu können. Es heißt auch, menschliche Sicherheit und Beheimatung zu erfahren, was mehr ist, als Politik allein zu leisten vermag, sondern vor allem Aufgabe der Bürgergesellschaft ist, ihrer Strukturen und Gesellungsformen, von deren Einladungs- oder Abweisungscharakter, also gerade von unserem Engagement, unserer Solidarität als Christen abhängt, die wir Bürger von Einwanderungsländern sind, Bürger pluralistischer Gesellschaften sind. Niemand kann verlangen, dass unser Land sich ändert. Das ist ein Satz des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, gesprochen 2015, den ich seitdem nicht vergesse. Es ist, so interpretiere ich ihn, ein Satz der Angst, von der ich vermute, dass viele Menschen auch in Deutschland und in Österreich sie teilen. Es ist aber auch, meine ich, ein fataler Satz. Denn wir wissen doch, nur offene, sich verändernde Gesellschaften sind produktiv und haben Zukunft. Das ist schließlich auch die Erfahrung von 1989, meine Erfahrung. Geschlossene, eingesperrte Gesellschaften bedeuten Stillstand, sind nicht überlebensfähig, müssen überwunden werden. Deshalb ist es unsere Aufgabe, gerade als Angehöriger verschiedener Überzeugungsgemeinschaften, als demokratische Bürger, aber insbesondere als Christen, die Ängste bei den vielen überwinden zu helfen, die Aufgabe der Integration anzunehmen, die neue Völkerwanderung, wie immer sie aussieht, zu gestalten. Mit menschlichem Anstand, mit Kraft und Ausdauer, mit langem Atem. Und zum Schluss, wenn Religion ihre Vielfalt und ihr Konfliktpotenzial Teil des Problems ist, dann kann und soll Religion auch Teil der Lösung sein. Und eben nicht das diffuse Misstrauen gegenüber Religion, ihre grundsätzliche Abwehr und die Einschränkung von Religionsfreiheit. Das ist meine Überzeugung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.